Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Nach meiner Soldatenzeit habe ich gesagt, jetzt möchte ich gerne einen Hund haben und mit dem möchte ich auch gerne was machen. Und so bin ich in die Rettungshundearbeit reingekommen. Und das ist, fasziniert mich nach 10 Jahren immer noch, wenn ich auch jeden Tag oder zu sehen, wie der Hund arbeitet. Also auch in den Trainingseinheiten zu sehen, was für eine unglaubliche Nase diese Hunde haben und wie die da vorangehen und wie die arbeiten. Und das begeistert mich wirklich nach 10 Jahren noch. Ja, jetzt habe ich die Eingangsfrage völlig vor Euphorie vergessen.
Wenn man vor Euphorie die Frage vergisst, dann ist man bestimmt bei Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft, gelandet. Mein Name ist Mats Kastning und ich stelle euch hier Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zur Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Diesmal mit einer tierisch guten Folge aus Hünxe, wo ich Henry Paletta und seine 3 Hunde getroffen habe. Er ist Vizepräsident unserer Bündnisorganisation Bundesverband Rettungshunde, kurz BRH. Hauptberuflich Sozialwissenschaftler und Kinderpsychologe und hat mit und ohne Hund schon zahlreiche Einsätze im Ausland hinter sich gebracht. Fokus des BRH ist die Suche und Bergung von vermissten oder verschütteten Menschen sowie weltweite humanitäre Hilfe im Katastrophenfall. Ich habe mit Henry auf dem Trainingsgelände in Hünx in Westfalen über die Ausbildung der Hunde gesprochen und über einen ganz speziellen Einsatz 2021 in Haiti. Da hat im August ein Erdbeben der Stärke 7,2 den Süden des Landes heimgesucht, über 2000 Menschen getötet und knapp 13.000 verletzt. Wenige Tage nach der Katastrophe machte sich ein 35-köpfiges Team aus ÄrztInnen, Pflegekräften und SanitäterInnen auf den Weg, um zu helfen. Unter den Helfenden auch Henry Paletta. Was er erlebt hat und wie ein Hund zu einem Rettungshund wird, darum geht es in meinem Gespräch mit Hund und Herrchen.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Henry Paletta. Ich bin der erste Vizepräsident im Bundesverband Rettungshunde und medizinischer Teamleiter von ISA Germany. Und wir sind hier in Hünxe, das ist in Nordrhein-Westfalen, in unserem Schulungszentrum, was sehr ländlich liegt und im Naturschutzgebiet. Und hier auf fast 70.000 Quadratmeter werden die zukünftigen und aktuellen Rettungshunde aus- und fortgebildet.
Was machen denn diese Hunde, wenn sie hier ausgebildet werden?
Hier findet die Ausbildung schon mit vom Welpenalter an statt. Und hier wird sozusagen das entsprechend weitergeführt oder fortgeführt, was dann in den einzelnen Staffeln umgesetzt wird. Dementsprechend hier wird dann auch der Grundstein mit unter anderem gelegt, damit die Hunde zukünftig später dann als Rettungshund in den Einsatz gehen können.
Kann das jeder Hund oder müssen das spezielle Rassen sein?
Es gibt eigentlich keine Rasse, die eigentlich kein Rettungshund werden kann. Der Hund muss halt Motivation mitbringen und das ist das A und O. Denn mit Motivation, das ist egal, durch irgendwelche Spielzeuge oder besondere Bestätigung von Fleischwurst, Käse, so kann eigentlich jeder Hund Rettungshund werden.
Sehen Sie den Hunden das an, ob die motiviert sind? Also macht man da so, checkt die Welpen und denkt so, der nicht oder der ist, sieht schon so motiviert aus?
Das wird hier auch im Grunde mit ausgebildet. Und zwar werden hier auch Ausbilder oder die Zertifizierung für Ausbilder für die einzelnen Staffeln ausgebildet. Und die haben da schon den Blick und das Händchen dafür zu erkennen, ob dein Hund motiviert ist und dementsprechend, ob es ein Rettungshund werden könnte.
Okay, jetzt haben wir einen hochmotivierten Welpen am Start. Was lernt der dann konkret hier?
Die Staffeln als solches bilden die Rettungshunde natürlich aus. Und hier in einem unserer Schulungszentren gibt es spezielle Fortbildungen, wie zum Beispiel im Bereich der Flächensuche. Wie kann man einen Hund unterstützen in einer verschiedenen Anzeigesituation? Also das heißt, der Hund ist bei einem gefundenen Menschen angekommen und der Hund soll bellen. Und hier wird dann entsprechend Hund und Hundeführer noch geschult. Wie kann man das optimieren? Und hier sind halt entsprechend zu gucken, wie kann man den Hund noch weiter voranbringen und was kann er in der Staffel entsprechend weiter umsetzen?
Jetzt sind das ja meistens Katastrophengebiete, wo die Hunde eingesetzt werden. Das heißt, es geht wahrscheinlich um Verschüttete, es geht um kaputte Häuser, Erdrutsche und Ähnliches. Wie checkt denn der Hund jetzt, dass er überhaupt Menschen suchen soll? Weil es sind ja auch andere Menschen dann um ihn rum.
Also primär, hier haben wir natürlich im Inland Gott sei Dank nicht so viele Katastrophenlagen wie eingestürzte Häuser. Der Hauptanteil hier im Inland ist halt die Flächensuche tatsächlich, also die Suche nach vermissten Menschen in Waldgebieten. Und da gibt es halt verschiedene Varianten der Rettungshunde. Also wir haben zum Beispiel den Flächensuchhund, der arbeitet im Wald, der hat eine spezielle Kenndecke an, Und das, da sind so Glöckchen dran und Lichter für das Dunkle. Und wenn der entsprechend in den Wald reingeschickt wird, der nimmt die erste menschliche Hochwitterung, also das, was der riecht von einem Menschen, da rennt er natürlich hin. Und das ist für ihn, da unterscheidet er gar nicht so. Aber er kann schon unterscheiden, wenn jetzt zum Beispiel stehen drei Leute da und in der Trainingssituation nimmt er 5 Gerüche wahr, so kann der Hund unterscheiden, dass der 5. Geruch gar nicht mit anwesend ist und kann dementsprechend natürlich auch den, der jetzt versteckt ist, als 5. Person herausfinden, wo er ist.
Jetzt mal aus Hundesicht gefragt, macht es so ein Hund dann, ist der dann happy, wenn der so einen, den 5. Fehlenden dann gefunden hat? Oder freut er sich dann einfach nur über die Belohnung? Oder wie muss man sich das so aus Hundesicht vorstellen?
Na klar freut der Hund sich, dass er den 5. gefunden hat, weil da kriegt er seine Bestätigung in Form von Spielzeug oder eines besonderen Leckerlis. Und das ist das, was der Hund ja so gerne macht. Ja? Weil er weiß, der kriegt was, was er so zu Hause im Alltag nicht bekommt. Einen speziellen Ball oder halt, wie gesagt, die Fleischwurst. Und das ist das auch, wo der Hund auch im Einsatz keinen Unterschied macht. Weil für den Hund ist es immer eine gewisse Art von Spaß, die dahinter steckt. Der Hund geht mit Motivation rein, er weiß, jetzt kriege ich gleich, wenn ich da was gefunden habe, entsprechend auch meine Belohnung.
Wenn man jetzt so Verschüttete sucht, wie kann man das denn hier trainieren?
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Hier auf dem Gelände haben wir auch ein kleines Trümmergelände, wo sozusagen auch die Anfängerhunde mit ausgebildet werden. Das sind so verschiedene Röhrensysteme, also versteckte Röhren unterirdisch oder in einem kleinen Häuschen sind verschiedene Kartons aufgebaut. Und da kann man dem Hund beibringen, die sogenannte Anzeige, also das Bellen zum Beispiel, beizubringen. Und der Hund muss da halt auch lernen, weil halt bei Häusern, wenn man im Gebäude arbeitet, ist natürlich der Geruch, der durch den Wind vom Menschen kommt, ist natürlich in Gebäuden ganz anders, wie halt entsprechend draußen im Wald. Und das ist eine spezielle Ausbildung, die halt hier auch mit unter anderem in unserem Standort trainiert werden kann.
Wie lange braucht es jetzt vom, sage ich mal, Welpen, der loslegt, bis zum fertigen Hund, der in wirklichen Einsatz gehen kann?
Das kommt immer darauf an, was für eine Sparte. Also wir haben ja die Flächensuchhunde und die Trümmersuchhunde. Da müsste man so ungefähr 2,5 bis 3 Jahre rechnen, bis der Hund geprüft ist und entsprechend dann auch in den Einsatz gehen kann. Und wir haben ja dann noch die Sparte des Personenspürhundes. Der arbeitet, wie gesagt, jeder kennt es vielleicht aus den verschiedenen Krimis, der kriegt dann die berühmte Socke vor die Nase gehalten und nimmt dann die Geruchsspur auf. Und das ist halt tatsächlich so, der Personenspürhund läuft halt nur dieser einen Individualspur des Vermissten nach. Und da reden wir schon von 3,5 bis 4 Jahre, bis so ein Hund fertig ist und geprüft ist.
Es ist jetzt schon eine relativ lange Zeit. Wie viel Training ist das jetzt so pro Tag? Also wenn man das jetzt mal mit einem Leistungssportler vergleicht, hier, sag ich mal, jeden Tag 5 Stunden trainieren, wie viel Training braucht so ein Hund dann in dieser Zeit?
Also in der Regel gehen die Staffeln so 2 bis 3 Mal in der Woche, haben die verschiedene Geräteeinheiten oder beziehungsweise Trainingseinheiten. Am Wochenende findet das hauptsächlich natürlich statt in den meisten Staffeln, dass sie da in den Flächen arbeiten, also in den Wäldern arbeiten mit dem Hunden, aber auch dann unter der Woche an Geräten arbeiten. Das heißt, der Hund muss ja auch Untergründe gut handelbar sein, beziehungsweise mal über eine Brücke gehen oder über eine Wippe, damit der Hund lernt, auf verschiedene Untergründe trittsicher und sicher zu arbeiten.
Dann gehört ja zu einem Hund auch immer ein Hundeführer. Sie hatten es schon erwähnt. Ist das auch eine spezielle Ausbildung oder ist es eher ein Sanitäter, der dann mitgeht? Oder welche Ausbildung muss so ein Hundeführer, Hundeführerin haben?
Also dadurch, dass wir das natürlich alle ehrenamtlich machen, hat jeder erstmal einen eigenen Beruf, also durchweg alles verschieden. Und die Ausbildung zum Hundeführer ist bei uns für alle gleich. Also wir müssen alle Karte Kompass lernen. Ja, es ist schön, wenn der Hund im Wald ist, aber wir müssen ja auch wieder herausfinden. Dementsprechend muss man auch wissen, wo man im Gelände ist und eventuell ja auch weitergeben, wo man jemanden gefunden hat, damit da weitere Einsatzkräfte kommen. Ansonsten wird natürlich die Erste Hilfe Mensch ausgebildet, Erste Hilfe Hund, die Einsatztaktiken. Wir arbeiten auch sehr eng mit den Dienstvorschriften der Feuerwehr zusammen. Also es ist eine Vielzahl an Ausbildungsinhalten, die ein Hundeführer entsprechend während der Ausbildung lernt.
Sie sagen alle ehrenamtlich, das heißt, man muss es ja nebenbei machen. Wie aufwendig ist das?
Ich sag mal so, man braucht kein anderes Hobby mehr zu betreiben, weil es ist schon zeitintensiv. Also das erleben wir sehr häufig, dass ganz viele Anfragen kommen und Interessenten haben, sagen, wir würden gerne mit unserem Hund in die Rettungshundeausbildung anfangen. und entsprechend dann nach so einem zweiten, dritten Probetraining merken, wie zeitintensiv das eigentlich ist, auch was daneben steht, weil man ist ja nicht nur diese 2 bis 3 Mal in der Woche unterwegs, sondern auch wenn dann die Einsätze kommen, das ist dann halt auch noch sehr intensiv, weil die sind in der Regel, sind die meistens nachts. Und wenn man dann so 1, 2 Einsätze pro Woche macht, das ist natürlich dann auch anstrengend. Und da merken halt viele, dass das dann doch nicht so ist, wie das immer sehr klingt, wenn man sagt, ich habe einen Rettungshund oder ich bilde einen Rettungshund aus.
Um jetzt noch den Hund, das mit dem Hund nochmal zu Ende zu bringen, dann, was ist denn jetzt mit so einem Hund am Ende seiner Karriere? Also können die dann einfach aufhören? Also wieder der Vergleich, den ich jetzt mit Leistungssportlern im Kopf habe, die können ja nicht einfach von heute auf morgen nicht mehr laufen oder Radfahren. Wie ist es mit so einem Hund dann?
Also es ist genauso. Wenn der Hund ein gewisses Rentenalter erreicht hat oder wenn es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr geht, dann geht der Hund sozusagen in den Ruhestand. Darf natürlich, sofern es geht, vom gesundheitlichen Zustand auch bei den Trainingseinheiten trotzdem teilnehmen. Kriegt dann halt nicht mehr diese groß angelegten Ausbildungen oder dann entsprechend große Suchen in der Übung, sondern darf halt kleine Sachen machen, wo der Hund sich freut und genießt einfach sein Rentenalter.
Tun die das denn dann? Also kriegen sie das mit, dass sie dann wirklich chillen können oder sich wirklich erholen können und langsam runterkommen? Oder ist das eher noch so, ach, ich würde auch noch mal gerne?
Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Bei einigen Hunden merkt man es, dass sie eigentlich gerne mehr möchten, als sie noch können. Ich selber habe ja auch eine 11-jährige Hündin, die dann auch so sagt, ja, ich mache ein bisschen ruhiger heute. Ja, also so eine Ausbildung, eine Training, im Einsatz kann ich mich voll auf sie verlassen. Man merkt halt auch da das Alter. Aber dann sagt sie, wo man dann auch sagt, im Training heute macht man ein bisschen langsamer, nicht mehr so wie mit einem jungen Hund und so, sondern sie kriegt halt mal was Kleineres in der Ausbildung. Aber sie freut sich dennoch, jedes Mal mitkommen zu dürfen.
Ich als Mensch habe jetzt kein Problem zu fliegen, aber die Hunde müssen ja auch an die Einsatzorte kommen. Ist es für die ein Problem?
Nein, also natürlich ist das immer etwas anstrengend für Hunde zu fliegen, aber dass es jetzt problematisch ist oder dass sie da jetzt groß Angst haben, das haben wir so noch nicht gehabt. Man kann auch vorher mit dem Tierarzt sprechen, das ist genauso wie wenn man andere Menschen mit ihrem Hunden in den Urlaub fliegen oder die mitnehmen müssen. Da gibt es auch wie bei Menschen Reisetabletten, und wenn wir Glück haben und die Airline sagt, das ist für sie kein Problem, dann können die Hunde auch ganz normal oben mitfliegen. Ansonsten müssen sie halt unten in der Ladefläche dann halt mitfliegen.
Jetzt ist es ja häufig so, dass die Einsatzgebiete auch mit dem Flugzeug nicht mehr zu erreichen sind. Vielleicht mit einem Boot oder sogar mit einem Helikopter. Ist das ein Problem?
Nein. Also wir hatten jetzt tatsächlich in Haiti, haben wir sozusagen eine Insel zugewiesen bekommen, wo wir entsprechend die medizinische Hilfe leisten konnten. Und da mussten wir halt mit einem Boot übersetzen. Und da können die Hunde sich frei bewegen. Also da war überhaupt gar kein Problem, dass die Hunde da mit sind. Man hat auch nicht gemerkt, dass die Probleme haben während der gesamten Überfahrt.
Wie ist es denn jetzt so aus Ihrer persönlichen Sicht geschildert, wenn man jetzt an so einem Katastrophengebiet ankommt, wie in Haiti damals, wo viel verschüttet ist, wo viele Sachen zusammengebrochen sind? Jetzt kommt man mit den Hunden da an, wie ist das?
Es ist natürlich, man muss immer Obacht geben, auch für die Menschen, die vor Ort sind, weil die kennen das so in der Variante nicht. Es gibt Länder, da ist der Hund nicht so, wie wir ihn kennen. Viele haben Angst vor Hunden und da muss man natürlich auch Obacht geben, wie man auf die Leute zugeht und denen auch ein bisschen zeigen, die brauchen gar keine Angst haben vor Hunden. Und der Hund ist da, um hier Hilfe zu geben.
Ich stelle mir vor, man kommt da an, dann es ist ja alles schlecht, es ist schlimm, die Menschen sind wahrscheinlich in Panik oder wissen nicht, was los ist, und jetzt kommen sie mit den Hunden an. Und was machen sie dann?
Die Hunde bleiben erstmal ein bisschen zurück im Hintergrund. Und dann wird erstmal ein Team geguckt, das entsprechend die Lage beurteilt. Und dann ist natürlich, ich sag mal, eine Trümmerlage, also da, wo jetzt zum Beispiel ein Haus eingestürzt ist, der Bereich ist natürlich dann abgesperrt. Die ortsansässigen Kräfte haben uns bislang immer unterstützt, dass die so ein bisschen auch die Menschen, die da rumstehen, ein wenig zurückhalten, beziehungsweise dass uns so die Arbeit erleichtern, dass wir dann mit dem Hund, der dann auf das Trümmergelände oder auf das eingestürzte Gebäude, wo dann halt entsprechend die Trümmer liegen, in Ruhe auch arbeiten kann. Und das finden auch die Menschen dann sehr interessant, weil sie gucken und haben das so natürlich noch nie gesehen, kennen sie auch nicht. Wenn die dann auch merken oder wissen, dass der Hund einfach dafür da ist, um vielleicht Familienangehörige oder generell die Menschen, die da drunter eventuell sind, versucht da entsprechend zu erriechen, dass da irgendjemand ist, dann ist das in der Regel überhaupt gar kein Problem.
Wie lange sind dann solche Einsätze? Also wie lange hält so ein Hund das dann auch vor Ort durch?
Das kann man nie genau so sagen. Also man muss immer darauf Obacht geben. Natürlich, wir haben hier ein anderes Klima wie in Haiti, wo dann 30, 40 Grad sind. Und man muss da natürlich auch gucken. Also man kann suchen 10 Minuten, man kann auch 20 Minuten, aber der Hund muss dann auch eine gewisse Pause einfach machen. Und deswegen nimmt man auch mehrere Hunde entsprechend. Also der erste Hund als Beispiel bellt jetzt und suggeriert dem Hundeführer, hier habe ich irgendwas, hier könnte jemand drunter liegen. Dann holt man in der Regel nochmal einen zweiten Hund, der das gar nicht mitbekommen hat, also aus dem Background sozusagen. Und der soll das Gleiche nochmal sozusagen absuchen und dann sozusagen das Ganze bestätigen. Ja, jetzt werden sich vielleicht einige fragen, wenn der Hund auch da schon weiß, da ist jemand, warum hilft man ihm denn da nicht? Das ist halt so, man bestätigt das ganz gerne nochmal, weil wenn man dann als Hundeführer sagt, hier ist jemand, mein Hund hat hier jemanden, dann kommt natürlich schweres Gerät. Da muss man sich natürlich schon sicher sein, dass da wirklich jemand ist, weil wenn man Bröcke oder viele Trümmer wegbringt, legt man sie woanders hin und da kann auch da wieder zu Verrutschungen, Verschiebungen kommen von irgendwelchen anderen Geröll und da muss man sich halt genau sicher sein, dass wirklich jemand auch da drunter ist, um halt andere, die vielleicht irgendwo daneben liegen, auch zu schützen und da geht man halt auf Nummer sicher.
Wie krass ist die Belastung für jemanden wie Sie dann vor Ort?
Ich sag mal so, ich habe ein bisschen Einsatzerfahrung. Ich war jahrelang Soldat. Ich kenne Auslandseinsätze. Für Hundeführer, die das jetzt hier machen oder dann die Spezialisierung dieser Ausbildung auch für die Hunde, um halt ins Ausland zu gehen, die werden natürlich auch gesondert geschult. Also wir haben verschiedene Schulungen, also nicht nur für den Hund, sondern auch für den Menschen, dass der Mensch sich darauf vorbereiten kann, in welches Land wir gehen, was kann einem erwarten, wie sind die anderen Kulturen, worauf muss ich achten. Und man kann das immer nur darauf vorbereiten. Man kann das halt nie genau sagen, wie das ist, weil wenn man im Einsatz ist, jeder reagiert da anders drauf. Jeder empfindet die Belastung auch anders. Und da ist es halt wichtig, dass man halt auch entsprechend im Team oder mit dem gesamten Team auch Einsätze oder wenn man jetzt unten ist, auch jeden Abend dann gemeinsam sich hinsetzt und das Ganze bespricht, das einfach aufzuarbeiten. Weil für den einen belastet das eine mehr oder für den anderen ist das eine andere Belastung, die ihn mehr betrifft.
Hunde haben ja immer gute Laune. Also Hunde sind ja irgendwie, denen ist ja egal, ob es einem schlecht geht oder nicht, die sind einfach immer gut drauf, die kommen an. Ist das auch eine Hilfe in so einem Gebiet dann?
Ja, also natürlich ist das eine Unterstützung, aber man merkt, also der Hund merkt auch, wenn sein Hundeführer angespannt ist, nervös. Das kann ein Hund auch ganz klar nachempfinden und das erleben wir sehr häufig in den Prüfungen. Klar, in jeder Prüfung ist man aufgeregt. Und ich habe Prüfungen erlebt, wo der Hundeführer oder die Hundeführerin so aufgeregt war und dann sozusagen zu ihrer Prüfung angetreten ist und der Hund hat dann das Kommando bekommen, um loszulegen und der Hund hat sich keinen Millimeter bewegt. Ja? Und jeder hat überlegt, warum ist denn, ja, warum bewegt der Hund in sich nicht? Und hat dann, so dann kommt dieser Spruch, hat er ja noch nie gemacht. Ne? Der läuft doch immer sehr gut. Ja, das ist richtig. Aber der Hund merkt, oh, mein Herrchen, Frauchen, dem geht es nicht gut. Ich bleib mal lieber hier.
Was waren denn so für Sie jetzt gerade mal auf Haiti bezogen? Gab es da so besondere Momente, irgendwas, was besonders hängen geblieben ist?
Ja, auf jeden Fall. Viele denken immer, oder gerade wenn man in den Einsatz geht, was ist so der deutsche Standard? Man muss sich ein bisschen davon verabschieden. Ich sag mal, wir haben Verletzungen gesehen, wo wir genau wissen, wie in Deutschland die Behandlung aussieht. Oder die Möglichkeit, jetzt wissen wir, in Deutschland geht er in das Krankenhaus, kriegt dann die Therapie. Und das ist dann nochmal im Auslandseinsatz, je nachdem, welche Länder es betrifft. Und Haiti ist nun mal auch ein armes Land, wo man dankbar ist für jede Sekunde, die man einem Menschen helfen konnte. Also wir hatten ein Neugeborenes, wo wir nicht wussten, ob es wirklich überleben wird. Und wir haben, wenn wir sagen überleben, dann reden wir hier nicht von Tagen, sondern wirklich von Stunden. Und das war halt sehr schön, weil wir durch unsere medizinischen Gerätschaften, aber auch Medikamente, dieses Kind am Leben erhalten konnten. Und wir hatten eigentlich, wo keiner mit gerechnet hat, und wir wissen bis heute nicht, wo dieser Hubschrauber plötzlich, der Amerikaner, herkam. Aber der hat letztendlich uns, ja, wir waren so erleichtert, dass dieser Hubschrauber kam und das Baby und nicht nur das Baby, sondern auch andere Schwerverletzte ausgeflogen werden konnten nach Port-au-Prince, also in die Hauptstadt von Haiti, wo dann natürlich die medizinische Versorgung etwas besser ist und wo wir wissen, das Kind hat hier eine gute Überlebenschance.
Wenn man jetzt aus so einem Einsatz zurückkommt, Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind auch Soldat gewesen, dann kennen Sie das Phänomen ja wahrscheinlich, man kommt nach Hause und so Adrenalin geht runter, der Einsatz ist vorbei. Ist das jetzt im Vergleich, weil den können Sie ja wirklich machen, mit einem Hund zurückzukommen leichter, als wenn man jetzt als Soldat von einem Einsatz aus dem Ausland zurückkommt?
Was man sich immer vor Augen halten muss bei Katastropheneinsätzen oder gerade wenn es jetzt um Verschüttete geht oder nach Erdbeben, es kann immer was passieren. Und man muss sich auch da immer sicher oder bewusst sein, dass das auch, dass man ohne den Hund auch wiederkommen könnte. Was keiner hofft und was wir zum Glück auch so noch nie erlebt haben. Und ich glaube, für jemanden, der mit seinem Hund in den Auslandseinsatz geht und ohne Hund zurückkommt, ich glaube, das ist schwerer als im Vergleich zu meiner Zeit als Soldat. Klar ist man da auch froh, dass man wieder gesund und heile nach Hause kommt, auch mit den Kameraden, mit denen man unten war. Aber im Vergleich, der Hund ist ja dann doch irgendwie Familienangehöriger. Und ich glaube, das ist nochmal eine größere Belastung und eine Erleichterung, wenn beide sozusagen gesund und munter wieder nach Hause kommen.
Jetzt gibt es viele Gefahren, wir haben schon von einigen erzählt. Was ist denn jetzt so der Antrieb, warum machen Sie das?
Das ist mal eine gute Frage. Ich bin erst seit 10 Jahren eigentlich Hundeführer. Ja, Sie lachen. Also es gibt Leute, die sind seit 40 Jahren dabei. Das ist Wahnsinn. Und eigentlich so nach meiner Soldatenzeit habe ich gesagt, jetzt möchte ich gerne einen Hund haben und mit dem möchte ich auch gerne was machen. Und so bin ich in die Rettungshundearbeit reingekommen. Und das ist, fasziniert mich nach 10 Jahren immer noch, wenn ich auch jeden Tag oder zu sehen, wie der Hund arbeitet. Also auch in den Trainingseinheiten zu sehen, was für eine unglaubliche Nase diese Hunde haben und wie die da vorangehen und wie die arbeiten. Und das begeistert mich wirklich nach 10 Jahren noch. Jetzt habe ich die Eingangsfrage völlig vor Euphorie vergessen.
Ja, warum machen Sie es? Darum, also das war ja der Einstieg.
Genau, jetzt ja, Entschuldigung. Nee. Ja, es ist einfach eine Art für mich, nochmal mit dem Hund zu arbeiten, aber auch die Ernsthaftigkeit, die dahinter steht, einfach Menschenleben auch zu retten. Man fragt sich manchmal dann schon, klar, die Zeit ist intensiv, die Familie muss mitspielen, und jeder kennt es, egal wo, warum macht man das eigentlich? Und ich habe das Glück, oder man konnte ja von Glück schon sagen, dass ich auch schon mit meinen Hunden Menschen gefunden habe, und dieses Glücksgefühl, und da fragt man sich die Frage gar nicht mehr, sondern du hast die Bestätigung einfach und du weißt, warum du das machst, und das ist ein unglaubliches Gefühl einfach.
Dann zum Schluss die Frage, gibt es irgendwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben können oder wo Sie sagen, das wäre schön, wenn das passieren würde?
Also wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer einfach mal sagen oder sich jetzt noch dennoch nicht so ganz vorstellen können, was die Rettungshundearbeit machen, dann kann ich sagen, guckt einfach mal in eurer Umgebung, welche Rettungshundestaffeln in der Nähe sind. Ruft die einfach mal an und fragt einfach mal, ob ihr mal vorbeikommen könnt, damit ihr euch mal auch einen Einblick machen könnt. Oder guckt, wo Veranstaltungen sind. Das ist dann auch nochmal sehr interessant, weil es wird sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, wo man auch die Hunde live erleben kann. Und für die Kinder natürlich ein absolutes Highlight, einfach mal die Hunde zu streicheln. Ja? Also das kann ich nur sagen, guckt euch mal in der Nähe um, wo ihr welche findet, guckt auf unserer Homepage, guckt auf den anderen Homepages nach, besucht uns einfach, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, ja, wie gesagt, und dann könnt ihr auch mal live sehen, was Hunde so alles leisten können, und der Kuschelfaktor ist natürlich auch dabei.
Ja, wen haben wir hier gerade?
Das ist der Ernie. Der Ernie ist jetzt 13. Das ist zum Beispiel ein Rentner. Er liebt es dennoch, auf Geräte zu gehen, einfach ein bisschen Unterordnung zu machen, auf eine Brücke zu gehen. Aber er ist nicht mehr aktiv im Einsatz, aber freut sich dennoch, immer noch ein bisschen mit dabei sein zu dürfen.
Das waren die Erlebnisse von Henry Paletta und seinen Hunden. Ich kann jedem, der jetzt Lust bekommen hat, auch mal Ernie und seine Rettungsfreunde hinter den Ohren zu kraulen raten, geht einfach mal hin. Klasse Hunde, tolle Menschen und diesen befällten Spürnasen beim Training zugucken macht schon alleine gute Laune. Und für alle, die wie ich selber einen Hund haben, hat uns Henry noch einen Tipp mitgegeben.
Man sagt ja immer, der Hund oder, ja, nicht der Hund ist das Problem manchmal, sondern der Hundeführer, weil die Konsequenz manchmal so ein bisschen fehlt. ich glaube, man muss ihm einfach zeigen, manchmal, wer so der Chef im Ring ist, aber ihm dennoch gucken mit Motivation oder halt zu zeigen, so, ich möchte dieses Verhalten nicht haben und wenn du dieses Verhalten nicht zeigst, das ist deine Belohnung. Ja? Und da muss man aber ein bisschen konsequent sein, weil bei vielen ist das so, wenn man natürlich ein wenig das Erfolgserlebnis hatte, dass man sagt, super, mein Hund kann es und dann lässt man es auch wieder bleiben. Man sagt ja eigentlich, dass ein Hund mal so mindestens 5000 Wiederholungen braucht, bis der Hund das auch verstanden hat, worum es da geht. Ja? Also kleine Erfolgserlebnisse sind gut, man muss aber am Ball bleiben, damit es auch wirklich in Zukunft so bleibt.
Am Ball bleiben solltet ihr auch bei unserem Podcast Who Cares von Aktion Deutschland hilft. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Bekannten, Verwandten und alle, die ihr sonst noch kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden und kostet euch nichts. Und falls euch jemand fragt, Who Cares? Dann ruft einfach
Sitz,
Platz oder ich. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Mats Kassning.
Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.